Ich musste eben kurz darüber nachdenken. Kinder, kennt ihr das, wenn ihr nach Hause kommt von der Schule und ihr macht die Tür auf oder Mama macht die Tür auf oder Papa und ihr riecht, oh, das mag ich nicht, Mama hat wieder irgendwas gekocht oder Papa hat irgendwas gekocht, was ich nicht mag, finde ich doof. So ging es mir mit dem Bibelvers. Ich habe auch gedacht, Gott, das mag ich nicht, den du mir hier gegeben hast. Ich möchte ein Stück weit an die Predigt anknüpfen, die wir letztes Mal von Kevin gehört haben. Und wer sie nicht gehört hat, unbedingt nochmal anhören. Im Livestream oder beziehungsweise im Stream könnt ihr euch das nochmal anhören. Und Kevin hat mit uns über das Thema Weisheit gesprochen. Wir haben gehört, was Weisheit bedeutet. Und dass Jesus Christus die Weisheit ist in Person, die hier auf die Erde gekommen ist. Das durften wir von Kevin hören. Und ich möchte heute in meinem Text auch ein Stück weit auf diese Weisheit eingehen und möchte daran anknüpfen an die Predigt und das nochmal vielleicht ein bisschen praktisch machen. Ich habe eben schon gesagt, als ich den Text das erste Mal gelesen habe, war ich total abgeschreckt. Ich wollte nicht. Das war nicht meins. Und nachdem ich ihn etwas genauer betrachten durfte, war ich extrem begeistert. Gott hat mich extrem für diesen Text begeistert. Zwei kurze Verse, die wir lesen gleich in Epheser. Und ich hoffe, dass diese Erkenntnis, die ich gewonnen habe, dich vielleicht schon mal in deinem Leben begeistert hat, als du den Vers oder die Verse selber gelesen hast. Oder vielleicht wirst du jetzt ganz neu durch diese Predigt von Gott begeistert für diese Verse. Okay, kurz vorab. Ich habe gesagt, es geht um den Epheserbrief. Und in Ephesus war es zu der Zeit so, dass Ephesus war eine Stadt, ich würde sie heute Multikulti-Stadt nennen. Wir hatten verschiedene Religionen. Es wurden griechische Götter angebetet, es wurden römische Götter angebetet und es wurde viel Heidenkult betrieben. Und in diese Zeit kommt Paulus. Und Paulus erzählt von dem einzig und wahren Gott und erzählt davon, was Gott für uns getan hat und dass wir nicht irgendwas tun müssen, sondern dass wir erlöst sind durch die Tat von Jesus Christus am Kreuz und viele Menschen entscheiden sich für den Glauben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich auch einiges an Zorn mitgebracht hat von den anderen Andersglaubenden, von den anderen Religionen. Da waren zum Beispiel die Kunsthandwerker, die sich tierisch darüber aufgeregt haben, dass Paulus jetzt die andere Religion mit reingebracht hat, weil sie konnten ja ihre Götzenbilder nicht mehr verkaufen. Damit haben sie Geld verdient. So, und die wollte plötzlich keiner mehr haben. Das heißt, wir haben eine Situation, wo sich eine neue Gemeinde gebildet hat in Ephesus und gleichzeitig viele natürlich, die gegen diese Religion sind, gegen den wahren Gott. Paulus schreibt den Brief an die Epheser einige Jahre später aus der Gefangenschaft. Und was ich so großartig finde, dass Paulus mit einer Leidenschaft und mit einer Liebe diesen Brief schreibt und du denkst, Mensch Paulus, du sitzt im Gefängnis und du bist so leidenschaftlich und du hast so viel Liebe und so viel Ermutigung für die Epheser. Wie kann das sein? Das finde ich immer wieder bemerkenswert. Schauen wir uns den Epheserbrief genauer an, sehen wir, dass in den ersten drei Kapiteln nutzt Paulus einfach nochmal die Gelegenheit, um den Ephesern klarzumachen, welche gute Nachricht sie gehört haben, wie es ihr Leben verändert hat, dass wir vorher geistlich tot waren und dann zum Leben auferweckt wurden, durch Jesus und mit Jesus. In den weiteren drei Kapiteln zeigt Paulus nochmal, was diese lebensverändernde Entscheidung mit sich bringt. Und was Gott einfach durch uns bewirken möchte, was Jesus durch uns bewirken möchte und welche Herausforderungen und Gefahren vielleicht auch damit mit sich kommen. Und zusammenfassen würde ich das Ganze vielleicht für unsere heutige Zeit, weil wir erkannt haben, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, um uns wieder mit Gott zu vereinen. Also weil wir das erkannt haben, wir heute, deshalb und nur deshalb kann Jesus in uns und durch uns wirken. Okay, und jetzt möchte ich gerne mit euch in den Text einsteigen. Kurz vorher noch, in den Versen vorher, wir lesen ja ab Vers 15, in den Versen vorher, da spricht Paulus nochmal davon, was die Welt ohne Jesus ist und wie die Welt ohne Jesus ist. Sie ist voller sexueller Unmoral, Habgier, gottlosen Geschwätz und anzüglichen Witzen. Er macht den Ephesern nochmal klar, dass sie genau in dieser Dunkelheit, dass sie das Licht, das sie in ihre Herzen bekommen haben, dass sie es raustragen können und dass sie es weitergeben können. Und wie wichtig das ist. Und jetzt steigen wir ein. Vers 15. Da steht: Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Okay, ich bin ehrlich. Als ich diesen Text gelesen habe, und ich habe ihn als allererstes aus Luther gelesen, wo steht, kauft die Zeit aus, denn die Zeit ist böse, da habe ich direkt an so ein Hamsterrad gedacht. Ich habe gedacht, oh nein, das klingt nach Arbeiten, Machen, Schaffen, mehr, mehr, mehr. Aber ist es das wirklich? Ist es das, was der Text von uns möchte, was der Text sagt? Okay, ich habe gemerkt, ich muss ein bisschen tiefer in den Text eintauchen. Ich muss den Text viel besser verstehen, damit ich weiß, was Gott hier von uns möchte. Also Vers für Vers. Deswegen habe ich meinen ersten Punkt überschrieben mit der Überschrift Gottes Willen verstehen. Was will Gott uns hier sagen? Was erwartet er von mir? Vers 15. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Paulus macht den Ephesern klar, dass sie nicht einfach nur in den Tag hineinleben sollen, dass sie sich bewusst machen sollen, was der Tag mit sich bringt und dass sie mit Sorgfalt überlegen sollen und planen sollen, dass sie darauf Acht geben sollen, wie sie ihr Leben gestalten. Und wie oft erwische ich mich dabei, dass ich planlos in meinen Tag hineinlebe. Morgens aufstehen, Kaffee trinken, anziehen und so weiter. Ihr kennt die Routinen, die ihr alle drauf habt, die wir da alle drauf haben. Und wir gehen so ganz planlos in den Tag, ohne wirklich darüber nachzudenken. Dann komme ich irgendwann planlos nach Hause und meine, ich bin super müde und muss mich auf mein Sofa setzen und irgendwie die Fernbedienung in die Hand nehmen. Und ich brauche ja die Zeit zum Ausruhen. Ich brauche ja die Zeit, die Ruhe für mich. Ich habe ja ordentlich was getan auf der Arbeit. Und ich merke, wie ich planlos und achtlos mit meinem Leben umgehe. Denke darüber nach, wie du lebst und mache es gewissenhaft. Das sagen die Verse darüber aus. Aber sie sagen auch, dass wir klug sein sollen. Der zweite Teil, verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Oder wie Luther schreiben würde, verhaltet euch weise. Seid nicht unweise, sondern seid weise. Wir haben letztes Mal schon einiges von Kevin darüber gehört, aber ich möchte auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, was die Bibel dazu sagt. Was versteht die Bibel unter Weisheit? Wenn ich über Weisheit nachdenke, dann denke ich irgendwie an jemanden mit grauen Haaren und grauem Bart. Also ich werde langsam weise, wie ihr vielleicht seht, wenn ihr mich näher anguckt. An so jemanden muss ich denken, der ist weise. Aber das ist nicht das, was die Bibel unter Weisheit versteht. Das ist nicht mit Alter behaftet. Weisheit heißt in der Bibel auch nicht, dass du zu einer Uni gegangen sein musst, dass du irgendwie besonders viele Bücher gelesen haben musst, dass du besonders intellektuell bist, dass du dich ganz toll ausdrücken kannst. Das heißt Weisheit in der Bibel alles nicht. Weisheit im biblischen Sinne ist es, Gottes Willen zu erkennen. Gottes Willen zu erkennen und danach zu leben. Das ist Weisheit im biblischen Sinne. So lesen wir in der Bibel von vielen weisen Menschen. Ich denke an König David oder an Petrus oder viele, viele andere. Und wenn wir ein bisschen schauen, dann haben die nie eine tolle Ausbildung genossen. Die waren nie irgendwo an einer hochtheologischen Universität, wo sie die Bibel studiert haben. Nein, aber sie hatten eine tiefe Beziehung zu Gott. Sie waren tief verwurzelt mit Gott und sie wussten, was sein Wille ist. Prinzipiell kann man sowieso sagen, wenn wir uns die Charaktere in der Bibel angucken, und ich finde, das ist so was Beruhigendes, wenn man die Charaktere in der Bibel anschaut und sieht, dass das alles Versager waren. Außer Jesus natürlich. Aber das waren keine besonderen Menschen. Keine besonderen Menschen in unseren Augen. Besonders aber in Gottes Augen. Gott hat aus den Menschen, die in unseren Augen nicht besonders sind, nichts Besonderes konnten, hat er ganz besondere Dinge getan. Das heißt also, um weise zu werden, musst du kein Theologiestudium machen. Aber du kannst es machen, weil es dich lohnt. Jesus ist hier das größte Vorbild für uns. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie Jesus immer wieder in die Gespräche mit Gott gegangen ist. Immer wieder gesagt hat, ich muss zu meinem Vater beten, ich muss mit meinem Vater reden, weil ich muss seinen Willen erkennen. Ich möchte seinen Willen erkennen. Immer wieder war Jesus da ein großes Vorbild und Kevin hat auch letztes Mal einiges darüber erzählt. Mein zweiter Punkt, ich habe doch keine Zeit. Vers 16, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Okay, dieser Vers ist super spannend, also wirklich super spannend. Luther schreibt hier ganz prägnant, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und ich habe es eben schon gesagt, das erinnert mich so an ein Hamsterrad. Tun, machen, arbeiten, mach mehr, mach mehr. Kennt ihr das Gefühl, dass du irgendwie so viel schon zu tun hast und dann kommt irgendwie sowas und du denkst, boah, wie soll ich denn noch mehr tun? Wir leben in einer Zeit, wo wir nur noch wenig Zeit haben, dass wir Zeitmanagementkurse belegen müssen, um mit unserer Zeit klarzukommen. Zeit ist eine wichtige Ressource geworden. Wir hetzen von einem Termin zum anderen und wissen oft nicht, wie wir die ganzen Aufgaben und Termine überhaupt schaffen sollen. Der Kalender ist voll. Der Kalender ist voll. Und jetzt kommt Paulus und sagt auch noch, kaufe die Zeit aus. Ja, womit? Ich habe doch keine Zeit mehr. Das geht doch gar nicht. Noch mehr zu tun? Lieber Gott, ich habe keine Zeit. Wie befreiend war da der Lockdown? Ich muss es ganz ehrlich sagen. So schlecht die Corona-Situation jetzt ist und wie sehr sie uns wahrscheinlich allen auf die Nerven geht. Aber so im ersten Lockdown haben wir das als Familie sehr befreiend wahrgenommen, dass viele Termine einfach nicht stattgefunden haben. Keine Fahrten zu Vereinen, keine Elternsprechtage, keine unnötigen Arztbesuche, keine Planungstreffen und. Man ist mal so richtig runtergekommen. Es war für einen Moment, war das mal sehr befreiend. Endlich mal Zeit für das Wesentliche. Aber tatsächlich meint der Vers hier was ganz anderes, als ich zu Anfang verstanden habe. Und deswegen müssen wir uns den Vers ganz genau angucken. Und wir müssen uns den griechischen Urtext auch angucken, um ihn besser verstehen zu können. Im griechischen Urtext steht für das Zeitauskaufen, für das Auskaufen steht ein Wort, was ich im ersten Gottesdienst gesagt habe und mich nicht nochmal lächerlich machen möchte. Deswegen könnt ihr es ablesen, ein griechisches Wort, was so viel handelt, so viel bedeutet wie das An- und Verkaufen, das Handeln. Also in diesem Zusammenhang wurde das benutzt, Handeln von Waren, An- und Verkaufen. Und es ging dabei da immer darum, ein gutes Geschäft zu machen oder einen guten Preis zu erzielen. Und mit diesem Wissen können wir den Text schon mal ein bisschen anders lesen. In dem Zusammenhang mit dem Wort Zeit heißt es so viel dann wie, holt das Beste aus eurer Zeit. Okay, schon eine etwas andere Bedeutung. Schauen wir uns das Wort Zeit genauer an und erkennen, dass es hierfür im Griechischen zwei Worte gibt. Chronos und Kairos. Chronos können vielleicht die meisten von uns noch ganz gut ableiten. Das ist so der Chronograph, den kennen viele. Das ist die Uhr, die noch eine bestimmte Stoppuhrfunktion hat zum Beispiel. Das wird dann Chronograph genannt. Chronos ist im Grunde das Wort für die zeitliche Beschreibung. Also das heißt, die 24 Stunden, der Tag, das Jahr, also immer die Zeit. Und wir haben alle gleich viel Chronos. Alle von uns haben 24 Stunden, auch wenn wir manchmal auf den anderen gucken und denken, der hat doch irgendwie mehr gekriegt, was ist da ungerecht verteilt worden. Aber Chronos ist im Grunde ein Zeitabschnitt. Und dann das Wort Kairos. Also Chronos hier nochmal die Uhr und dann das Wort Kairos. Kairos hingegen beschreibt einen bestimmten Zeitpunkt, einen Moment in dem Leben eines Menschen. Ein Moment, der eine dauerhafte Veränderung mit sich bringt. Hierbei handelt es sich um Augenblicke, die von Gott gegeben sind. Momente und Augenblicke, die von Gott gegeben sind. Das ist Kairos. Der Unterschied, Chronos, die Zeit, die wir alle haben, Kairos, der Moment, der von Gott gegeben ist. Und mit diesem Wissen liest sich dieser Vers nicht mehr wie ein Hamsterrad, sondern er liest sich eher so. Nutze diesen besonderen Augenblick, nutze diesen besonderen Moment oder diese besondere Situation, die Gott dir gibt. Nutze sie. Und wie befreiend ist es, dass es hier nicht darum geht, zu schaffen, machen, immer mehr, eigene Aufgaben stellen, immer voran, sondern wie schön ist diese Verheißung, die Gott uns hier gibt, wo er sagt, ich schenke dir Momente in dein Leben, die du nutzen darfst. Und diese Momente sind besonders und diese Momente sind großartig und die möchte ich dir schenken, das sagt Gott zu uns. Und warum sollen wir diese von Gott gegebenen Momente nutzen? Weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Ich hatte zu Anfang erzählt, dass in Ephesus viele Götter angebetet wurden und das Heidenkult da war und dass der christliche Glauben wenig bis gar nicht geduldet wurde. Und nicht umsonst erwähnt Paulus diese schlimme Zeit, dass sie in dieser schlimmen Zeit waren. Aber auch unsere heutige Zeit ist nicht wirklich eine gute Zeit. Ich würde sie auch eine schlimme Zeit nennen. Christliche Werte werden immer mehr in Frage gestellt. Das christliche Deutschland mit den christlichen Werten, auf dem vieles aufgebaut ist, da wird immer ein bisschen mehr abgeschnitten an den Werten. Und so ist es, dass wir auch in einer schlimmen Zeit leben. Wir werden nicht hart verfolgt, wie damals vielleicht, aber der Glaube ist auch nicht mehr glaubenswert. Nutze diese besonderen Momente, die Gott dir gibt. Mein dritter Punkt. Was sind diese, ich habe sie mal Kairos-Momente genannt, wobei das ein bisschen doppelt gemoppelt ist, weil Kairos heißt ja schon Moment, aber ihr wisst, was ich meine. Was sind diese besonderen Momente? Wenn wir Epheser 5, Vers 3 bis 13 lesen, also die Verse vorher, vor unserem Text, dann verstehen wir, dass Paulus sagt, es geht um eine schlimme Zeit hier und ihr müsst Licht sein, das ist so wichtig, gebt davon weiter. Aber auch die Parallelstelle in Kolosser 4, Vers 5 und 6 ist so zielführend in dieser Geschichte, die Gott uns hier weitergibt. Und da steht, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch die Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr euch auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Wenn wir also von diesen Kairos-Momenten sprechen, sprechen wir von Situationen, wo wir anderen Menschen von Gott erzählen dürfen, wo wir die gute Nachricht weitergeben dürfen. Wir haben sie verstanden, wir haben sie für uns verstanden, wir haben die gute Nachricht verstanden, wir haben die Taten Gottes verstanden. Und diese dürfen wir jetzt weitergeben. Was können Kairos-Momente sein? Das kann ein ermutigendes Wort sein zur richtigen Zeit. Die ausgestreckte Hand zur Versöhnung. Ein tiefergehendes Gespräch. Ein lebendiges Zeugnis. Eine liebevolle Tat. All das können Kairos-Momente sein. Kairos-Momente sind die Momente, wo dein Leben das Evangelium widerspiegelt. Das, was du mit Gott erlebt hast. Und wo es Jesus widerspiegelt. Das sind Kairos-Momente, von Gott gegebene Momente. Und das ist nicht nur für die Erwachsenen relevant, sondern auch für die Jüngeren ist das relevant. Auch Gott möchte dir, wenn du mit ihm lebst, Kairos-Momente, diese wunderbaren Momente schenken, wo du vielleicht von deinem Glauben erzählen darfst, wo du mit jemandem ein Lied singen darfst, das ihm vielleicht Mut macht oder wo du ihm einfach auf die Schulter fassen darfst und sagen kannst, du schaffst das. Ich glaube an dich und bete für dich. Das können auch Kairos-Momente sein. Und Paulus gibt uns noch einen Hinweis, wie diese Momente aussehen sollen, welchen Charakter sie haben sollen. Und er sagt, sie sollen immer freundlich sein, Vers 6, sie sollen immer freundlich sein. Wenn du vom Glauben erzählen darfst, wenn du vorleben darfst, wenn du gute Taten tun darfst, dann mach das bitte immer in Freundlichkeit. Und mit dem Salz der Weisheit, mit dem Salz, also nicht langweilig, nicht fade, mach es nicht so, als das ist doch nicht das, was wir erlebt haben. Spannend finde ich, dass Paulus das betont. Warum betont er das nochmal? Ist das nicht klar, dass es freundlich sein soll und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein soll? Anscheinend nicht, deswegen betont es Paulus hier nochmal. Und ganz ehrlich, wenn du jemandem von Gott erzählst und es nicht auf eine freundliche Art und Weise machst, dann lass es. Dann lass es, weil es spiegelt nicht das wider, was wir erlebt haben. Bete dafür, dass du es freundlich und mit dem Salz der Weisheit rüberbringen kannst. Und all das können wir definitiv nur aus einer tiefen Beziehung zu Jesus Christus. Nur wenn du selber die gute Nachricht verstanden hast, wenn es selber in deinem Herzen angekommen ist und wenn du verstanden hast, was Jesus für dich am Kreuz getan hat und zu ihm gehörst, dann wird er diese Momente schenken. Und ich wünsche dir, dass du diese Momente auskosten kannst, weil es sind Momente voller Segen. Es sind Momente, wo du im Glauben wachsen kannst. Momente, wo du dich gebrauchen lassen kannst von Gott. Es geht also, hier nochmal das Salz, es geht also nicht darum, dass wir tun, nicht darum, was wir tun, sondern vielmehr, was Gott durch uns tun möchte. Es geht also nicht darum, was wir tun, sondern vielmehr um das, was Gott durch dich tun möchte. Darum geht es. Und dies wird nochmal betont in Epheser 2, die Verse 8 bis 10. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist ein Gottesgeschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas Großes tun kann. Ihr könnt euch dieses Geschenk nicht erarbeiten. Wir können uns dieses Geschenk nicht erarbeiten. Wir bekommen es geschenkt von Gott. Denn was wir sind in Gottes Werk, er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und das ist ein Kairos-Moment. In Vers 10, und dieser Vers 10, der spannt nochmal den Bogen zu den vorherigen Versen, wo ganz klar steht, was wir tun sollen, ist vorbereitet. An uns ist es nur, das Vorbereitete auch auszuführen. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist aber, wenn ich das Vorbereitete nicht tue? Beim Schreiben der Predigt musste ich an viele besondere Momente denken, die Gott mir geschenkt hat, wo er mich gebraucht hat. Aber ich musste an noch viel mehr Momente denken, wo ich mich nicht gebrauchen lassen habe. Um es etwas greifbarer zu machen, habe ich euch mal zwei Kairos-Momente aus meinem Leben mitgebracht. Es ist früh morgens und ich stehe beim Bäcker. Oh, es duftet so gut. Ich freue mich darauf, für mich und meine Familie Brötchen holen zu können. Und da ist dieser Typ. Oh, ich kann den nicht leiden. Das ist der Typ, der mich in der Realschule, der mir das Leben echt schwer gemacht hat. Bloß nicht hingucken. Bloß nicht hingucken. Ich kann diesen Typ noch immer nicht leiden. Er gibt seine Bestellung auf und die Verkäuferin nennt ihn den Preis für die Brötchen. Und ich merke, wie er stutzt. Er schaut in sein Portemonnaie, guckt sie an, schaut wieder in sein Portemonnaie, guckt wieder sie an und vergewissert sich nochmal, ob er den Betrag richtig verstanden hat. Ich merke schnell, dass er nicht genug Geld in seinem Portemonnaie hat. Genugtuung und Schadenfreude macht sich in mir breit. Ich grinse innerlich. Man merkt, wie unangenehm ihm die Situation ist. Und ich koste das Ganze sogar noch aus. Aber plötzlich sagt eine Stimme zu mir, zahl du. Was? Nee, niemals. Ich zahl doch nicht. Für den? Auf keinen Fall. In dem Moment habe ich das Gefühl, dass meine Hand wie ferngesteuert einen Zehner aus meinem Portemonnaie zieht und der Kassiererin oder der Verkäuferin entgegenhält. Habe ich das gerade wirklich getan? Oh, weil ich weiß bis heute nicht, was Gott mit dieser Situation bewirken will oder bewirken wollte. Aber ich weiß ganz genau, dass es ein Moment war, wo ich Gottes Willen oder mich auf Gottes Willen eingelassen habe. Es war ein Moment, wo Gott wollte, dass ich das tue. Ein zweites Beispiel. In der Firma, in der ersten Firma, wo ich arbeiten durfte, bin ich noch nicht so offen wie jetzt mit meinem Glauben umgegangen. Es wussten nicht viele, dass ich an Gott glaube. Nur so die engsten Kollegen, denen habe ich so ein bisschen erzählt. Ich gehe zur Kirche und, naja, aber auch nicht viel mehr. Und da war es so, dass wir immer wieder in regelmäßigen Abständen samstags arbeiten durften mit zwei Leuten. Und ich war dran mit meiner Kollegin Silke. Und wir waren zu zweit in der Firma und so wie das ist, wenn man auf einem Samstag arbeitet, dann arbeitet man natürlich ein bisschen und man plaudert auch sehr viel, ein bisschen mehr. Und wir plaudern so über dies und das und alles Mögliche. Und plötzlich unterbricht sie das Gespräch und guckt mich ernst an und sagt, du Florian, was ich dich immer schon mal fragen wollte. Du bist so glücklich, so ausgeglichen und irgendwie siehst du in jeder negativen Situation irgendwas Positives. Also irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Was ist denn mit dir anders? Meine Antwort war klar und direkt. Silke, ich bin Christ. Ich lebe mein Leben mit Jesus und er macht mich zu dem, der ich bin. Er macht mich glücklich und er macht mich zu dem, wer ich bin. Also das hätte ich tatsächlich sagen müssen, aber das habe ich nicht gesagt. Ich war feige und habe stattdessen gesagt, ich bin halt ein glücklicher Mensch. Feige, oder? Zwei Kairos-Momente. Einmal genutzt, ehrlich gesagt hat Gott mich auch sehr geschubst, und das andere Mal total versagt. Ein ehemaliger Moslem sagte mal über die Christen in seinem Umfeld, ich verstehe nicht, warum sie mir nichts vom Evangelium erzählt haben. Entweder glauben sie selber nicht daran oder sie möchten, dass ich in die Hölle komme. Vielleicht denkst du nun, oh ja, alles schön und gut, ist ja alles nett, aber wie höre ich denn diese Momente oder wie komme ich dazu? Ich erlebe nichts mit Gott, wie kommt das? Dann möchte ich dir einen Vers aus Johannes 10, Vers 27 mitgeben, wo Jesus selber sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Erkenne, dass du Jesus Christus brauchst in deinem Leben. Nur mit ihm wird deine Sünde vergeben und er ist dafür am Kreuz gestorben. Er hat diese Vergebung errungen am Kreuz. Und führe eine tiefe Beziehung zu ihm. Und dann wirst du seine Stimme hören können. Dann wirst du seine Stimme hören können. Ich fasse nochmal zusammen. Werde weise, indem du Gott besser kennenlernst. Wir haben das letzte Mal einiges darüber gehört und heute auch nochmal ein bisschen. Werde weise, indem du Gott besser kennenlernst, indem du eine tiefe Beziehung zu Jesus Christus führst. Nutze diese besonderen Situationen, die Gott dir gibt, und erzähle die gute Nachricht weiter. Ich möchte mit zwei Zitaten abschließen. Das eine habe ich die Tage von meiner Frau gehört und ich dachte, das passt so großartig. 20 Sekunden mutig sein kann Großes bewirken. 20 Sekunden mutig sein kann Großes bewirken. Und das andere, lieber Jakob, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, hast du mir mal gesagt, da waren wir in einer Zeit, wo wir Jugendgottesdienste veranstaltet haben und die waren groß, wir haben viele Jugendgottesdienste gemacht, es kamen viele Leute. Und es waren natürlich super viele Herausforderungen, die auf uns zukamen in unterschiedlichsten Konstellationen. Und Jakob hat damals eine Sache gesagt, die mir sehr viel Mut gemacht hat und die im Grunde das genau widerspiegelt, was ein Kairos-Moment ist. Manchmal schenkt dir Gott eine Welle, die du reiten solltest. Manchmal schenkt dir Gott eine Welle, die du reiten solltest. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr die Zeit auskauft. Amen.